Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Susanne Balthasar und unser Motto heute heißt immer schön flexibel bleiben.
Ich bin flexibel.
Als Flexibilität wird die Fähigkeit eines Lebewesens oder einer Gesellschaft zur Veränderung oder Selbstorganisation bezeichnet.
Wir sind immer in Bewegung.
Zu meinem Chef nach Hause zu gehen. Ja, könnte ich mir vorstellen. Wenn er ein schönes Zuhause hat, warum nicht?
Ja, das ist wirklich eine reine Standardparkgarage. Dann aber, sobald man an die Fassaden kommt, auf einmal merkt, es ist was anderes.
Grandma rockin' in a rockin' chair.
Gonsta und Lena Salmi könnten Oma und Enkelkind sein, aber sie sind beide Schüler in derselben Skateschule.
Es gibt ziemlich gute Gründe, flexibel zu bleiben, auch wenn das Wort in der neoliberalen Arbeitswelt fast schon einen negativen Beigeschmack bekommen hat. Biegsam sein, Neues ausprobieren und auch mal Grenzen überschreiten. Wie bei den Architektenparkhäusern in Miami, in denen man nicht nur parken, sondern auch Yoga machen oder heiraten kann. Oder wie die Künstlerin Michaela Meise, die aus Zeitmangel eine Skulptur aus Ton im ICE geformt hat. Und wir fragen in dieser Sendung, arbeiten Sie noch oder wohnen Sie schon? Klingt wie eine Werbung für ein schwedisches Möbelhaus, ist aber eine Frage, die sich die beiden Architekten Ann-Lin Go und Arno Löbbecke täglich stellen. Ihr Zuhause ist nämlich gleichzeitig ihr Arbeitsplatz. Und nicht nur ihrer, ihre Wohnung ist seit kurzem Redaktionssitz einer deutschen Architekturzeitschrift, der Arch Plus, deren Mitherausgeber und Mitarbeiter die beiden auch sind. Wo die Grenzen zwischen privat und öffentlich verlaufen, definieren sie und die 10 Mitarbeiter immer wieder neu. Katja Bigalke war für die Echtzeit dort und das an einem ganz normalen Arbeitstag. Oder Katja?
Genau. Also konkret war ich mit Ann-Lin Go verabredet, dem Mitherausgeber und Chefredakteur der Arch Plus, und zwar in einem dieser neuen Gebäude, die da im südlichen Teil der Friedrichstraße in Berlin entstanden sind, nicht so weit vom Jüdischen Museum entfernt. Man weiß gar nicht, wo man klingeln soll. Zwei Klingeln. Einmal privat, einmal die Zeitschrift Arch Plus.
Hallo.
Hallo. Katja Bigalke, hallo.
Ja, kommen Sie mal rein.
Ja, und dann steht man eigentlich auch schon mittendrin.
In was jetzt? Im Büro oder in der Privatwohnung?
Ja, das ist tatsächlich nicht so ganz leicht zu beantworten. Also man kommt erstmal in so eine Art Flur und von da gehen dann rechts und links tatsächlich die beiden Redaktionsräume ab. Da saßen auch die Mitarbeiter mit ihren Laptops, also so zu erkennen. Und geradeaus führt der Flur in so eine Art überdachten Patio mit so einem Oberlicht. Das ist ein ganz leerer Raum mit Teppich auf dem Boden und ein Sofa an der Seite. Da würde man vielleicht erstmal sagen Wohnraum, wären da nicht die beiden Flügeltüren rechts und links, die dann wieder in zwei weitere Redaktionsräume führen.
Also für dich als Besucherin ist eigentlich gar nicht klar, was privat ist und was öffentlich ist.
Nee, zumindest nicht in diesem mittleren Bereich. Also zumal dann auch der eine Redaktionsraum, der da abgeht, eher so loungig eingerichtet ist mit Sesseln und Sofa. Und dieser Zwittercharakter der Räume, der ist aber ganz bewusst auch so gewählt, hat mir Ann-Lin Go erzählt, während er ganz beiläufig dann die Schiebetür zum Flur zuzog.
Bei uns ist eigentlich alles doppelkodiert mit dem Oberlicht. Das ist der zentrale Oberlichtraum. Der bildet so quasi die Schnittstelle in der gesamten Grundrissdisposition. Und er ist auch insofern das Herzstück, weil wir von hier aus mit den großen Doppeltüren, mit den Flügeltüren, das so gestaltet haben, dass wir die drei zentralen Räume miteinander verbinden können, hat man Platz für bis zu 80 Personen. Die Arch Plus macht ja sehr viele Veranstaltungen neben der Zeitschrift. Hier ist ein neues Format, die Salons, ein intimeres Format, wo wir quasi einfach unser Büro öffnen.
Jetzt bin ich aber doch ein bisschen verwirrt. Er sagte gerade, da finden Salons statt. Also Veranstaltungen, bei denen noch jede Menge Fremde in die Wohnung kommen.
Ja, genau. Rund um diesen zentralen Raum veranstaltet die Arch Plus auch Soirees, Filmvorführungen, Diskussionsrunden. Und außerdem ist die Wohnung bzw. die Redaktion auch noch Showroom für einen britischen Möbelhersteller. Also die bestellen auch Kundschaft dahin. Und diese ganze Crowd, die läuft dann eben durch die Räume. Ann-Lin Go und sein Lebensgefährte, der Architekt Arno Löbbecke, haben aber immerhin dafür gesorgt, dass man die Wohnung zuweilen auch mal ganz streng teilen kann. Also wirklich dann in öffentlich und privat. Und diese Grenze, die verläuft dann eben rund um diesen zentralen Patioraum.
Und die Küche ist auch wiederum doppelkodiert wie das Gegenstück da drüben mit der Bibliothek. Das ist natürlich meine private Küche, aber bei Veranstaltungen wirkt das dann die Bar. Und das ist dann quasi der Raum, wo alle sich dann aufhalten in diesem Oberlichtraum.
Das klingt ja alles wahnsinnig durchdacht. Und was die Küche anbelangt, kann man sich das ja auch noch vorstellen. Aber wie ist das denn mit dem Schlafzimmer der beiden? Ist das auch offen für Mitarbeiter und Gäste?
Komme ich gleich zu. Aber es ist tatsächlich wirklich alles total durchkonzipiert. Also es gibt überall Durchgänge, Schiebetüren, Vorhänge, Klappen. Alles lässt sich schließen und wieder öffnen, Dinge verstecken und dann lassen sie sich auch wieder zeigen. Also es ist alles wirklich so ein bisschen im Fluss und lässt sich verändern. Und aus dem Schlafzimmer, hast du ja schon erwähnt zum Beispiel, da lässt sich im Handumdrehen auch ein Musikzimmer machen.
Irgendwo muss ich ja auch mal schlafen. Ah. Und dahinter ist dann das Klappbett. Und Klappbett ist eine bewusste Entscheidung, weil man ja das kennt. Wenn man eine Wohnung betritt und dann eine Führung bekommt und dann kommt man ins Schlafzimmer, zuckt man automatisch zurück, wenn man das Bett sieht. Das ist der Ort, wo die Intimität am größten ist, wo man so einen gewissen Respekt auch mitbringt gegenüber dem Gastgeber. Und hier ist es so gedacht, dass wir bei Veranstaltungen natürlich auch nicht alles kontrollieren können. Hier laufen auch wirklich viele durch, weil sie sich das anschauen wollen.
Dann machen Sie das zu wahrscheinlich.
Ich mache das zu, die Box zu, genau. Und indem ich das Bett verschwinden lassen kann, gewinne ich auf jeden Fall einen Raum mehr.
Tja, die ziehen das ja ziemlich radikal durch ihr Konzept. Das klingt, als ob das Leben in dieser Wohnung sehr auf Repräsentation ausgerichtet ist und weniger dem Bedürfnis nach Rückzug und mal alle neune Grade Rechnung trägt. Liegen da denn auch getragene Klamotten rum oder halbgeschmierte Butterbrote in der Küche oder herrscht dann da die perfekte Ordnung?
Nee, also diese Redaktionswohnung, wie ich sie jetzt mal nenne, die ist schon sehr, sehr ordentlich. Und die wirkt manchmal tatsächlich so auch ein bisschen wie diese Innenräume, die in Architekturzeitschriften dann auch immer abgebildet sind. Also nichts steht da rum, keine gebrauchte Tasse, keine Wäschehaufen auf dem Boden oder auch Bücher, kaum persönliche Gegenstände. Allerdings muss man auch sagen, ich war nun auch als fremder Mensch da zur Besichtigung da. Gefragt habe ich den Lebensgefährten von Anling Go, Arno Löbbecke, natürlich aber schon, ob sich das Leben hier nicht ein bisschen so anfühlt wie auf dem Servierteller. Er ist ebenfalls Architekt und auch Mitarbeiter der Archplus und hat diese Wohnarbeitswelt entworfen. Er hat mir gesagt, er sei schon deutlich ordentlicher geworden, seitdem er dort lebt.
Ja, das kann man sich vorstellen. Aber stell dir mal vor, du bist krank zu Hause und die ganze Redaktion würde durch deine Wohnung latschen.
Ja, darüber haben wir auch gesprochen. Aber dann findet eben wirklich diese totale Trennung statt und der Rückzug. Also dann werden alle Türen zugemacht. Und diese Trennung ist im Übrigen auch rechtlich wichtig, weil diese Art des Arbeitens und Wohnens, das ist so eine Art Prototyp. Es gibt dafür noch gar keine wirkliche steuerliche Form und es ist auch schwierig, dafür Kredite bei den Banken zu bekommen.
Wir mussten eigentlich fast eine Lösung erfinden, wie das funktioniert, weil die gesamte Rechtssituation Deutschlands unterteilt messerscharf zwischen Wohnen und Arbeiten. Und die Idee, dass man im Büro wohnt, gibt es juristisch gar nicht richtig. Ja? Es gibt zum einen dieses Umsatzsteuerthema, ja, dass gewerbliche Flächen Umsatzsteuer vorabzugsfähig sind und Wohnen nicht. Also mussten wir, und wir haben jetzt in unserer Teilungserklärung genau ausgewiesen, es gibt, ich glaube, 5 Einheiten insgesamt, die sind bewohnt und hauptsächlich aber Büro. Der Schwerpunkt ist immer Büro, Wohnen ist immer die kleinere Nutzung. Und jetzt haben wir das so geregelt, dass es wirklich im Grundbuch festgeschrieben ist, wie viel Quadratmeter Wohnen in der Gewerbefläche ausnahmsweise zulässig sind. Das war der Weg, also wir sind eigentlich Büro mit einer Möglichkeit, auch dort wohnen zu dürfen.
Das ist eben auch das, was gesellschaftlich sich ja gewandelt hat. Architekten haben sich ständig den Kopf darüber zerbrochen, wie man das wieder zusammendenken kann. Und hier war das zum ersten Mal vom Senat, von der Bauverwaltung eigentlich gewünscht, dass man Wohnen und Arbeiten zusammendenkt.
Also die haben für diese Konzeption der Doppelnutzung auch die Unterstützung des Senats. Das macht ja auch Sinn in einer Stadt, in der ja der Wohnraum rarer wird, dass man eben diesen Raum besser nutzt und nicht ständig leer stehen lässt. Das ist im Grunde genommen, habe ich mir gedacht, so ein bisschen dasselbe Prinzip wie beim Carsharing. Also einfach eine effizientere Nutzung von Ressourcen. Und mittlerweile ist ja auch viel Arbeit da, die eben nicht laut und nicht schmutzig ist oder auch gar nicht unbedingt so ein ganz spezifisches Setting braucht. Ich finde, das ist ein eigentlich richtig gutes Experiment.
Tja, für dich als Gast vielleicht, aber wie sieht das für die Mitarbeiter aus? Wie finden die das denn, bei ihrem Chef zu Hause zu arbeiten? Also da kann ja auch der ein oder andere das Gefühl haben, dass das vielleicht
zu nah ist.
Ja, das habe ich Sie natürlich auch gefragt. Erstmal gibt es da so Kernarbeitszeiten. Wochentag sind die immer von 10 bis 19 Uhr. Da ist quasi die Redaktion offen. Und dann ist es so, dass offenbar die Chefs sowieso immer länger da sitzen als ihre Mitarbeiter. Also, dass sich das ganz natürlich fügt und es da nicht so ein komisches Gefälle gibt von Chefs, die zu Hause rumlümmeln und die Mitarbeiter, die daneben anschuften müssen. Gut gefällt den Mitarbeitern offensichtlich in jedem Fall, dass es unterschiedliche Arbeitssituationen gibt, also gemütlichere Räume mit Sofas und Sesseln, aber auch eben solche mit so ganz klassischen Arbeitstischen.
Ich glaube, der größte Vorteil ist, dass man sich, je nachdem, was man tut, zurückziehen kann oder im Team sitzen kann. Das empfinde ich als sehr angenehm und eben auch unterschiedliche Situationen zu haben, nicht nur einen Tisch, sondern eben einmal eine Couch oder eine zurückgezogene Ecke, in die man dann gehen kann.
Es ist ja so, dass heutzutage alle von Homeoffice und irgendwelchen Modellen, Arbeitsmodellen sprechen, die einen eigentlich aus dem klassischen Büro wegführen. Und ich habe schon das Gefühl, dass wenn das Umfeld attraktiver wird, man lieber zur Arbeit kommt.
Ja, die klingen jetzt alle ganz begeistert, aber was sollen die auch sagen, die Armen, wenn du sie vor den Augen ihres Chefs interviewst? Hat denn keiner von denen mal davon geredet, dass sie auch das Gefühl haben, dass da vielleicht auch eine private Grenze überschritten wird?
Naja, also erstmal finden die das, glaube ich, architektonisch einfach schon ziemlich inspirierend und dann halten die sich eben an diese Zeiten. Und wenn die Türen zu diesem Patioraum zu sind, dann machen die eben auch nicht auf. Die Redaktionsräume, die sind ja miteinander verbunden, auch so, dass wenn die Türen zu sind, die untereinander kommunizieren können. Das ist also kein Problem und ansonsten richten die sich eben so ein, wie sie das für richtig halten und das scheint schon zu funktionieren.
Ich würde jetzt auch nicht selber auf die Idee kommen, hier am Wochenende, also vor allem nicht unangemeldet, hier aufzutauchen.
Also ich nehme immer so viel Rücksicht, dass ich selbst mich nicht gestört fühlen würde.
Im Hinterkopf habe ich hier schon das Bewusstsein, dass ich mich so in den Räumen unserer Chefs bewege. Also zum Beispiel, ja, ich hatte so eine Situation, ich hatte irgendwie so, oh, aus Versehen ein bisschen Dreck an den Schuhen mit in die Wohnung gebracht. Dann es fühlt sich schon anders an als jetzt vorher in den Büroräumen, die jetzt einfach ja so ein, ja, öffentlicher geteilter Raum war.
Ja, was ich lustig fand, war dann aber auch, dass es selbst bei diesen sehr ästhetisch orientierten Menschen mit so einem großen Willen zur Flexibilität dann offenbar doch so eine Sehnsucht danach gibt, sich vielleicht doch mal in einem Büro ein bisschen einzurichten. Das kann man natürlich in einem Büro, das gleichzeitig die Wohnung von anderen ist, noch viel weniger als sonst.
Es ist schon so, dass es kein Büro ist, wo man seine persönlichen Sachen mitbringt. Ich kann hier jetzt nicht meinen...
Ach, die Topfpflanze.
Ja, oder das Bild meiner Katze hier auf den Tisch stellen, weil es gibt ja gar keine fixen Plätze. Also es ist schon ein Unterschied vielleicht.
Vermissen Sie das?
Ich hatte das tatsächlich noch nie, aber also die Idee davon schon.
Also keine Katzenfotos und Topfpflanzen auf den Schreibtischen, wenn das Büro in der Privatwohnung des Chefs ist. Katja Bigalke hat für die Echtzeit über dieses ziemlich avantgardistische Konzept berichtet, das bei den Mitarbeitern einer Architekturzeitschrift aber ganz gut zu funktionieren scheint. Ob man so ein flexibles Konzept auch auf andere Branchen übertragen kann, das haben wir mal auf der Straße nachgefragt.
Zu meinem Chef nach Hause zu gehen? Ja, könnte ich mir vorstellen. Wenn er ein schönes Zuhause hat, warum nicht?
Klar, ja, würde ich gerne machen. Es gibt wahrscheinlich bessere Kaffee als bei der Arbeit. Von daher würde ich das machen, ja.
Es käme auf den Chef an.
Also ich bin der Meinung, dass es gut ist, wenn das in Anführung auf neutralem Boden stattfindet. Nicht dort, wo jemand in Anführung, Abführung das Hausrecht hat. Nicht dort, wo jemand die Spielregeln für gewöhnlich diktiert.
Also ich könnte mir das schon gut vorstellen, schön durchgefüttert zu werden und so während der Arbeit, warum nicht, gerne.
Ja, das wäre natürlich toll, geteilte Ansichten. Katja, jetzt mal die Frage an dich, was wäre dir lieber, dass du im Büro deines Chefs arbeitest oder dass wir bei dir in der Wohnung arbeiten?
Ich glaube, ich würde lieber im Büro meines Chefs arbeiten als umgekehrt.
Das würde ich auch machen. Katja, danke, dass du da warst.
Ja, nicht zu danken.
Mit über 60 treten viele sportlich kürzer. Ein Alter, in dem die Finnin Lena Salmi ein neues Hobby für sich entdeckt hat. Das Skateboard. Heute mit 65 verbringt sie die meiste Zeit des Tages mit Teenagern in der Halfpipe. Mit ihrer Facebook-Gruppe Very Old Skaters ermutigt Lena Salmi auch andere, immer schön flexibel zu bleiben und es ihr gleich zu tun. Warum Skateboarden im Rentenalter glücklich macht, das hat sie in Helsinki Jenny Stammmeier erzählt.
Konsta! Tuolla on puuli tuolla takana, niin sieltä tulee upea renkaiden ääni. Ootas vähän se Konsta!
Ein Samstagvormittag in der Skatehalle vom Vorort Kontula in Helsinki. Wie Oma und Enkelkind gehen Leena Salmi, 65, und Konsta, 10 Jahre, zum Skatepool, eine Art Halfpipe in Beckenform. Der 10-Jährige fährt wild im Pool rauf und runter, die Oma bewundert ihn.
Die schönste Musik zum Samstagvormittag.
Konsta und Leena Salmi könnten Oma und Enkelkind sein, aber sie sind beide Schüler in derselben Skateschule. Dass Konsta viel schneller und geschickter fährt, macht Leena Salmi offenbar nichts aus.
Warum sollte ich mich mit einem 10-Jährigen vergleichen?
Ich lerne. Je heterogener so eine Skategruppe, desto toleranter wird man offenbar. Auch gegenüber sich selbst.
Heute habe ich das erste Mal geschafft, auf die Schraube dort zu fahren. Und das hat mich total happy gemacht. Als ich mein erstes Longboard gekauft habe, da habe ich hier in der Schule nachgefragt, wer mir das Fahren beibringen könnte. Und ich habe auch mein Alter erwähnt. Innerhalb einer halben Stunde kam die Antwort, wir sind heute hier und dort, komm doch mit. Da wusste ich, dass ich willkommen bin.
Seit 4 Jahren teilt Leena Salmi nun ihre guten und schlechten Zeiten auf dem Board auch in den sozialen Medien. Auf Instagram hat sie 1700 Follower und ihre Videos bekommen hunderte von Likes. Außerdem ist sie Gründerin der Facebook-Gruppe der Very Old Skateboarders.
Ich bekomme viel Post von Leuten um die 50, die erst angefangen haben zu skaten und sich bei mir dafür bedanken, dass ich auch solche Videos teile, wo ich hinfalle oder scheitere. Warum sollte ich mich dafür schämen? Nur so lernt man doch. Vor einer Woche bin ich richtig heftig hingefallen auf diesem schraubenförmigen Hindernis dort. Jetzt hast du dir aber deine Hüfte gebrochen, meinten alle, die das Video sahen. Aber heute bin ich auf die Schraube draufgekommen. Das Hinfallen gehört doch dazu.
Leena Salmi ist dazu noch Aktivistin und engagiert sich beim Aufbau eines Skateparks in Uganda. Schon 3-mal ist sie dort gewesen, hat jedes Mal Skateboards, Ersatzteile und Schuhe hingebracht. Verdient sie denn mittlerweile auch Geld als Skate-Oma auf Instagram?
Nein, Geld nicht, aber ich bekomme tatsächlich einige Produkte zugeschickt. Jetzt gerade neulich hat eine finnische Skateboardmarke mich gefragt, ob ich nicht für sie ein Deck gestalten würde. Das ist natürlich eine Ehre. Und als ich vor einigen Tagen mit dem Brett unter dem Arm nach Hause gegangen bin, das hat sich schon sehr gut angefühlt.
Manche Städte sind berühmt für ihre Museen. Miami ist berühmt für seine Parkhäuser. Zahlreiche Star-Architekten haben sich an dem perfekten Parktempel versucht. Und der ist flexibel. Dort kann man, klar, sein Auto abstellen, aber auch Yoga machen oder heiraten. Der neueste Zuwachs kommt unter anderem von den Berliner Star-Architekten Jürgen Meyer-Haar und steht im Design District. Ein Stadtbezirk, in dem ein Investor durch cleveres Marketing aus ein paar eher langweiligen Häuserzeilen ein Touristenziel gemacht hat. Mit Luxusboutiquen und viel Kunst am Bau und im öffentlichen Raum. Da passt auch die postmodern wirkende Museum Garage von Jürgen Meyer-Haar gut hin. Ein eigentlich unspektakuläres Stahlbetongebäude, das dank amorph ineinandergreifender Formen und aufgebrachter Autos zum Fotomotiv für Touristen und Instagrammer geworden ist. Und als Ausflugsziel für Familien funktioniert es auch. Guido Meyer hat dort eine Runde mit Jürgen Meyer-Haar gedreht. Natürlich im Auto.
Ist das die Einfahrt?
Das ist die Einfahrt, die ein bisschen aussieht, fast wie eine Geisterbahn.
Ja, man muss auch erstmal wissen, dass das die Einfahrt ist. Die ist ja auch ziemlich kunstvoll gestaltet. Sieht ein bisschen aus wie der Bug eines großen Segelschiffes, fällt mir jetzt spontan ein. So, die Schranke öffnet sich und dann schauen wir doch mal, wie das Ganze
dran, oder? Fahr doch einfach mal ganz hoch. Das ist anders als bei der 1111 Lincoln Road Parkgarage, die auch auf verschiedenen Ebenen Geschäfte anbietet, aber auch insgesamt eher als Eventgarage noch funktioniert.
Da kann man ja heiraten, da gibt es ein Duga-Class, da gibt es einen Pool, da wohnt jemand. Also.
Das ist eine ganz andere Idee. Das ist ja fast wie ein reines Skelett, wo die Betonstruktur selber zur Architektur wird.
So, jetzt sind wir drin. Jetzt geht hier rechts die Rampe hoch, also ganz klassisch wie in einem Parkhaus. Und man ist ein bisschen enttäuscht, weil alles ist grau, ne?
Ja, das ist wirklich eine reine Standardparkgarage mit Betonskelett, die dann aber, sobald man an die Fassaden kommt, auf einmal merkt, es ist was anderes.
Und jetzt einmal ein Blick auf die Kosten hier. Nee, steht nichts drauf, schade. Okay. Doch, der Moment da. Bis zu 4 Stunden, $3. 4 bis 6 Stunden, $6. Das geht eigentlich. Und wenn ich mich jetzt umgucke, ich sehe ganz normale Autos. Also auch keine besonders teuren Schlitten oder sonst was. Aber täuscht das denn, dass Parking-Garages, Parkhäuser gerade in Miami so eine Art Boom erleben?
Ich glaube, los ging es wirklich mit der 1111-Garage als eine sehr besondere architektonische Geste, die auch das Bild des Parkens verändert hat. Dass das Parken eben nicht nur reines Abstellen in irgendeinem unfreundlichen Gestell ist, sondern dass es auch ein Element ist, was ja mit viel Liebe und Intelligenz entworfen wurde.
Das waren jetzt wie viele Etagen hier? 7 oder 8? Habe ich falsch gezählt?
Also wir sind auf der obersten und man sieht hier auch ganz schön zum Beispiel diesen Spielplatz als Element zusätzlich zum reinen Parken. Also auch hier die Frage, wie kann die Mononutzung Parken mit anderen Nutzungen verändert werden, sodass es auch eine Architektur wird, die eben nicht nur für reine Autofahrer und die Unterstellung der Autos wichtig wird, sondern auch zusätzliche Besucher anzieht. Man kann ja auch mal eine Filmvorführung machen oder kleine Sportevents.
Und jetzt sind wir ganz oben angekommen. Man hat noch nebenbei einen wunderbaren Blick über Miami in alle Richtungen. Bleibt die Frage, wann kommt sowas bei uns? Wann kommen die schönen Parkhäuser nach Deutschland? Das wäre mal eine Aufgabe für Sie, oder?
Aber wir planen im Moment ein großes Parkhaus in Düsseldorf entlang der Bahnstrecke. Es ist dort auch eine Architektur, die sich bezieht auf den Kontext, auf die vielen Gleise, die dran vorbeifahren. Parken wird sich sehr verändern in nächster Zeit. Die Autos selber fahren, den Platz, den man dafür braucht. Deswegen muss man wirklich genau hingucken, welche Parksituationen man baut. Denn sie müssen natürlich auch flexibel genug sein, sich auf die Veränderungen, die in Zukunft kommen, reagieren zu können.
Also wir haben Platz für 800 Autos, liest man in dieser Museum-Garage. Und jetzt müssen wir alle 7 Etagen wieder runter, um ja wieder rauszukommen.
Tja, und wenn dann irgendwann geräusch- und emissionsarme Elektroautos durch die Parkgarage fahren, dann berichten wir vielleicht mal darüber, dass dort Menschen wohnen. Wir bleiben geschmeidig und lassen uns von der Künstlerin Michaela Meise gleich erzählen, wie es ist, aus Zeitnot ein Kunstwerk im ICE zu schaffen. Michaela Meise ist als bildende Künstlerin bekannt, die auch Musik macht und immer ganz eigene Wege beschreitet. Aber wenn es in der Echtzeit heißt, immer schön flexibel bleiben, dann geht es jetzt weniger um die Vielfalt ihrer künstlerischen Ausdrucksmittel, sondern um ein bestimmtes Werk von ihr, das ihr viel bedeutet, wie sie sagt, und das unter ganz besonderen Bedingungen entstanden ist, nämlich im ICE mit dem Tonklumpen auf den Knien. Wie sich diese Szene genau abgespielt hat, das kann uns jetzt Michaela Meise selbst verraten, denn sie ist jetzt hier am Telefon. Guten Tag, Frau Meise.
Hallo.
Ja, die Arbeit, die ich gerade angesprochen habe, das war ein Keramikrelief, ein Porträt der berühmten französischen Feministin Luce Irigaray. Und die saß Ihnen dann im Zug gegenüber oder schlimmer noch neben Ihnen? Wie war das?
Sie saß gegenüber. Und wir saßen im ICE, also nicht zufällig, sondern wir hatten die Reise geplant, weil sie war vorher auf der Nietzsche-Tagung gewesen in Naumburg und ich auch. Also wir hatten uns da auch verabredet und ich dachte eigentlich, dass das Porträt dort entstehen wird. Es hatte aber irgendwie nie einen guten Moment gegeben. Und dann war es klar, dass das jetzt eigentlich der letzte Zeitpunkt, den wir noch haben, ist die Fahrt im ICE. Bis zu der Stadt, wo dann unsere Wege sich trennen würden. Genau, also deswegen hatte ich dann vorher alles vorbereitet, also quasi schon das Tonrelief, also die Fläche hatte ich schon vorher gemacht. Das war dann in so einem Kasten und das habe ich mitgenommen und dann hatten wir, sag ich mal, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit ungefähr.
Okay, also die Fahrt war auch nicht allzu lang. da müssen Sie richtig auf den Punkt gearbeitet haben. Da kann man ja wahrscheinlich nicht so arbeiten, ja, wie man normalerweise arbeitet, wenn man viel Zeit hat. Wie war das für Sie?
Es war okay, also weil ich eigentlich, manchmal ist es auch besser, man hat nicht so viel Zeit. Und was auch geholfen hat, wir kannten uns schon ein bisschen, also es war so unsere dritte Begegnung. Und es gab schon ein gewisses Vertrauen zwischen uns. Und ich glaube, das ist beim Porträt auch sehr wichtig. Wenn wir uns jetzt vorher noch nicht gekannt hätten, weiß ich auch nicht genau, wie das gewesen wäre. Was man auch noch wissen muss, also ich wusste, dass sie das auch nicht gerne macht. Also es war mir klar, dass das jetzt diese Porträtsitzung etwas ist, was so eine Art Kompromiss darstellt. Und ein bisschen auch ein Gefallen, den sie mir tut, aber ich würde es mal eher einen Kompromiss nennen.
Warum war Ihnen denn genau dieses Porträt so wichtig, dass Sie das auf sich genommen haben?
Ja, also ich hatte einfach in diesem Zeitraum von mehreren Monaten, ich habe einige Porträts gemacht. Und sie war aber für mich auch in diesem Zeitraum, auch vielleicht schon die letzten 2 Jahre davor, extrem wichtig gewesen als eine Figur, mit der ich mich beschäftigt habe und wo ich dann auch an einem Seminar auch teilgenommen habe von ihr. Also ich habe mich auch eben inhaltlich mit ihr beschäftigt. Ich musste sogar einen Vortrag halten, um daran teilzunehmen. Also sie hat mich als Künstlerin auch herausgefordert. Also ich durfte nicht einfach so einen Termin mit ihr machen, ein Porträt, sondern sie meinte so, ja, wenn du zu meinem Seminar kommen willst, dann musst du uns aber auch einen Vortrag halten. Also einen philosophischen Vortrag. Und da war das Thema war dann zum Beispiel eben, welchen Einfluss die Kunst nehmen kann, um die Welt zu verbessern. Ja, also es war quasi auch ein Geben und Nehmen. Also dieses Kunstwerk zu machen, war auch ein Teil von dem ganzen Prozess, von der Auseinandersetzung. Für mich war klar, es muss irgendwann stattfinden.
Aber war das nicht auch eine wahnsinnige Sauerei? Also ich habe jetzt seit der Schulzeit habe ich nicht mehr mit Ton gearbeitet, aber ich kann mich da so an verschmierte Finger erinnern und dass man doch eigentlich immer mal wieder was abwaschen muss, weil das Zeug ja auch ganz klebrig ist. War das nicht auch einfach ein bisschen eklig da im Zug?
Also eklig nicht, eher so ein bisschen wie Gärtnern, ja? Dann hat man halt die Hand voll Erde.
Aber auch das möchte man ja nicht im ICE machen. Vielleicht sich zwischendurch auch mal die Hände waschen möchte.
Ja, natürlich habe ich mir hinterher die Hände gewaschen. Was eher ein Punkt ist, das Material ist sehr empfindlich. Also zu dem Zeitpunkt ist es ja nicht zerbrechlich, aber man muss sich vorstellen, es ist ein bisschen, als würde man dann eine Torte transportieren. Ne? Also die kann man nicht mal so unter den Arm klemmen. Ich bin ja dann danach wieder mit dem Zug nach Berlin gefahren. Diesen Kasten musste ich ja auch immer waagerecht halten. Ne? Also wenn ich den jetzt schief gehalten hätte, dann wäre dann dieser Fladen, dieser Tonfladen und das Porträt wäre dann halt so in sich zusammengeknautscht. Ich musste dann auch mich um dieses Porträt noch kümmern.
Naja, dann wächst ja vielleicht auch die Beziehung, die man zu dem Werk hat. War das denn letztendlich die abenteuerlichste Situation, unter der Sie jemals gearbeitet haben? Oder kommt das bei Ihnen häufiger vor, dass Sie sich in ganz ungewohnte Kontexte begeben müssen?
Also ich kann mich erinnern zum Beispiel, dass jetzt, ich war mal ein paar Monate in Äthiopien, in Addis Abeba. Und da war das zum Beispiel auch ein sehr schöner, abenteuerlicher Weg, überhaupt an Ton zu kommen. Eben nicht im Kunstbedarfsladen zu gehen, sondern sich umzuhören und so. Aber jetzt das Gestalten selber war das doch, das würde ich schon sagen, eine der ungewöhnlichsten Situationen, die ich erlebt habe.
Sagt Michaela Meise, bildende Künstlerin, Sängerin, auch Performerin und Zeichnerin, für die es sich gelohnt hat, immer schön flexibel zu bleiben, zum Beispiel eine Tonskulptur im ICE zu fertigen. Danke für das Gespräch.
Dankeschön.
Kleine Perle Glück. Geschichten aus dem Neubaugebiet der Herzen. Aufgeschrieben und gelesen von Carsten Schneider.
Es könnte ein ganz gemütlicher Samstagmorgen werden in dem Neubaugebiet, in dem unsere Serie spielt. Schließlich ist unser Ehepaar auf der Suche nach dem Glück. Doch der Tag entwickelt sich abgründig und endet dramatisch. Bereits kurz nach dem Aufstehen hat der Ehemann eine unheimliche Begegnung mit sich selbst.
Hin und wieder sehe ich einen anderen, wenn ich mich vor den Spiegel stelle. Das ist anstrengend, wenn man sich einfach nur rasieren möchte. Vielleicht will dein inneres Spiegel-Ich nicht rasiert werden? rätselt meine Frau. Ich gebe die Frage an mein Spiegelbild weiter, aber es bleibt stumm und zuckt mit den Schultern. Wir setzen uns an den Frühstückstisch. »Das ist doch nicht dein Ernst«, mutmaßt meine Frau und deutet auf den dritten Stuhl, »denn ich habe den Spiegel draufgestellt und vor ihm hübsch eingedeckt. Ach bitte, bitte, ein Spiegelei für meine Spiegelei«, bettele ich mit meiner niedlichsten Stimme. »Ich will nur mal sehen, wie der Spiegel es auf ist.« »So was macht man nicht«, bestimmt meine Frau, »nicht bei uns im Haus.« Murrend trage ich den Spiegel zurück in die Nasszelle. Ich sehe irgendwie schlanker aus, denke ich. Kein Wunder, ohne Frühstück. Ich rasiere mein Spiegelbild und schneide tief in die Kinnhaut. Ich blute wie ein Wasserhahn und krähe nach meiner Frau. Sie bindet mir einen zarten Damenstrumpf ums Gesicht. Aber das Blut buttert einfach so durch. Wir düsen zum Doktor auf den Golfplatz. Im Notfall findet man ihn immer dort. Er ist gerade beschäftigt am verflixten siebten Loch, wie er es nennt. Doch er vernäht mein Kinn direkt auf dem Grün und es bildet sich ein Rückstau von Profis und Schaulustigen bis runter zum ersten Abschlag. Ich komme mir schon sehr besonders notfällig vor und meiner Frau ist es eher peinlich, dass ich lauthals meinen letzten Willen verkünde. Alles für meine Frau. Dafür erhalte ich hochachtungsvollen Applaus von den Schaulustigen. Ich komme in Fahrt und beginne christlich zu beten. Die ersten paar Bücher Mose vergehen wie im Fluge und erst bei den Psalmen leert sich langsam der Platz. Es ist überdies Abend geworden. Der Greenkeeper hört mir noch ein wenig zu, dann rollt er mich zur Seite. Der Doktor und meine liebe Frau sitzen bereits im Golfheim und beugen sich über die Rechnung bei einem Gläschen Wacholder. Ich rappele mich auf und schaue ihnen durch die Butzenscheiben dabei zu. »Eigentlich ein schöner Tag«, sage ich zu mir. »Und ich glaube, ich habe recht.«
Hauptsache, der Blickwinkel stimmt. Alle Folgen unserer Serie »Kleine Perle Glück« können Sie auch als Podcast vor- oder nachhören und natürlich andere Ausgaben der Echtzeit. Das war's von uns. Ich bin Susanne Balthasar und verabschiede mich für heute. Tschüss und machen Sie es gut.